Wir danken dir, Herr, für diese Gemeinschaft miteinander, die Freude, die wir haben, zusammen zu sein. Danke, dass du uns auch immer wieder Kraft gibst, um mit den Gedanken noch dabei zu bleiben. Es ist so schön, da zu sein und so schön mit so wunderbarem Wetter, das du uns gegeben hast, Herr. Hab herzlichen Dank dafür. Bitte schenk uns noch, dass wir in deinem Wort einfach solche Lebenselemente haben, die uns helfen, weiterzukommen. Hab herzlichen Dank, dass wir mit der Hilfe von deinem Geist lernen können. Amen.
Amen.
Wachstum der Gemeinde. Wachstum der Gemeinde geht immer auf drei Ebenen miteinander. Und das ist das, was die Leiter immer wieder versuchen zu beachten. Die drei Ebenen vom Wachstum ist ein Wachstum in Zahl von Menschen, das ist das Geschenk Gottes. Ein Wachstum in der Qualität, also in der Vertiefung in Gottes Wort. Und dann ein Wachstum auch in der Struktur der Gemeinde. Ihr wisst alle, wenn man zum Beispiel ein Haus baut, dann, wenn man anfängt, dann baut man nicht das Gerüst auf 4 Stöcke, wenn das Loch noch nicht gemacht ist, um das Haus zu bauen. Ne? Sondern das Gerüst soll eine Hilfe sein, dass wenn man an eine gewisse Höhe kommt beim Arbeiten, dann nimmt man das Brett wieder höher, dass man wieder gut arbeiten kann. Also die Struktur, die wächst nur, wenn sie nötig ist, um besser im Bau zu arbeiten. So auch mit der Struktur, die praktische Struktur von einer Gemeinde. Gott schenkt Wachstum, indem dass Leute dazukommen und dann die Verantwortliche sind, die treu dem Herrn einfach dienen, die wissen, wenn Wachstum geschieht an Menschen, müssen wir vertiefen in Kenntnis von Gottes Wort. Dass wir in der Qualität, also in der Beziehung mit Gott, dass wir nicht oberflächlich werden. Manchmal werden Gemeinden oberflächlich, wenn sie großen Wachstum haben in der Zahl. Denn es ist dann so viel zu organisieren, vom Materiellen her oder von verschiedenen Einsätzen her, dass man gar nicht mehr merkt, dass man weniger Gewicht legt auf gegründet sein in Gottes Wort. Also die drei Sachen, wenn mehr Leute sind, Vertiefung und dann die Struktur, das Gerüst. Und wir haben ein gutes Beispiel, wie eigentlich eine Gemeinde im Überlegen ist. Das ist Apostelgeschichte 6, Kapitel 6. Wo wir sehen, dass die Ältesten, also keine Ältesten, wo wir sehen, dass die Apostel in der Gemeinde waren, uns kam eine Situation. Es entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Also wir sind in einer Gemeinde und da hat es von denen, die gläubig sind, die Hebräer, also von Juden waren vorher, und auch Hellenisten, die mehr aus dem Hellenismus, aus Heidentum kamen. Und da war ein Unterschied, es waren Witwen da, es hat natürlich in dieser Zeit keine besonderen Kassen gehabt für die Witwen, die organisiert waren vom Staat. Also die Gemeinde müsste da Sozialhilfe machen, intern in der Gemeinde, aber es war ein Unterschied und kam zum Murren in der Gemeinde. Was wir hier lernen, ist, dass die Apostel in dieser ersten Gemeinde, haben gemerkt, wo Problem aufkommen in der Gemeinde. Und da, wo das Problem aufkam in der Gemeinde, haben sie das ernst genommen und haben versucht, eine Antwort, eine Lösung zu finden in dieser Gemeinde. Diese Lösung steht da, Vers 2 und folgende, Kapitel 6. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Es ist hier interessant, dass zuerst mal diese Aposteln, also die das Wort Gottes gebracht haben und das Wort Gottes weiter vertiefen in der Gemeinde, dass die zuerst ganz klar ihre Haltung hatten, wir können nicht lassen, von der Priorität Gottes Wort und Gebet als Priorität behalten, auch wenn Probleme sind. Wir müssen an dem bleiben. Und dann haben sie den Brüdern gesagt, jetzt sucht bei euch aus solche sieben, die, warum jetzt sieben? Wahrscheinlich nicht, weil es eine göttliche schöne Zahl ist, dass sie sieben gesagt haben. Aber die Apostel haben scheinbar das Problem gut angeschaut und haben überlegt, wie viel braucht es da, um eine korrekte Hilfe zu bringen. Und für diese korrekte Hilfe kamen sie zum Schluss, wir brauchen sieben Brüder, um das zu bewältigen. Und die Brüder miteinander haben ausgesucht, welche die sieben sind. Und diese sieben wurden dann wieder den Apostel vorgebracht. Vers 5, und das Wort gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaube und Heiligen Geist, und Philippus und Poscherus und Nikanor und Timon und Permenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel und die beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Also die haben sie ausgesucht und die Apostel haben gebeten mit ihnen und haben ihnen diese Verantwortung gegeben, aber auch die Autorität dazu, diese Verantwortung zu tragen und das Problem zu lösen. Mir scheint, dass wir da ein erstes ganz praktisches haben in der Kirchengeschichte, das uns einfach eine Bahn zeigt, nicht vielleicht im Detail, aber eine Bahn zeigt, wie man überlegen kann, wenn eine Gemeinde in der Zahl wächst. Wenn sie wächst, braucht man nicht zu überlegen, was könnten wir jetzt noch alles tun, weil wir jetzt so viele sind. Sondern sie blieben an der Lehre, Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet, Evangelisation. Da hatten sie die fünf Steine der Grundlage, wo sie mitgedacht haben, gebetet und gelehrt haben, diese Aposteln. Und von dem weg wuchs die Gemeinde, aber kam ein Problem. Jetzt das Problem lösen. Das Problem lösen gibt immer wieder die Möglichkeit, dass Menschen dienen können. Also dass Menschen, dass Gläubige wachsen. Und das finde ich so interessant, wie diese Apostel diesen Blick gehabt haben. Da ist ein Problem, das müssen wir lösen. Und beim Lösen können wir anderen helfen, sich einzusetzen und dienen zu können, dieser Segen zu kennen, können Diener zu sein. Darum ist es oft sehr, sehr verschieden in den Gemeinden, was für Aktivitäten kommen. Denn jede Gemeinde in seiner Art, in seiner Identität, erlebt in einer Umwelt, wo plötzlich in der Gemeinde ein anderes Problem da ist. Bis jetzt brauchte ich in der Gemeinde nie etwas irgendwie zu Neues zu finden oder zu organisieren. In den Vogesen war es gerade das Problem auch mit diese Zeit, wo viele Rauschgiftsüchtige von der Großstadt rauskamen und in die Berge kamen und da ihre eigene Pflanzung vom Gras, ne? Ne? Genau, und das kamen zurück und viele haben Beruf gelassen, so verschiedene Ingenieure, die im Nuklear waren, die sind dann ganz total grüne geworden, aber sind dann im Rauschgift grün gegangen. Ne, so. Und dann in dieser Situation macht das plötzlich das Problem, das da war in der Gemeinde. Von diesem Problem her, weil Menschen dieses Problem haben, darum hatten wir während 15 Jahre ein Haus mit 17 Betten für Gestrandete, den Rauschgiftsüchtigen und so weiter. Ich wollte nie mich so etwas tun. Aber das Problem war da. Und das Problem brauchte in dem Moment eine Lösung. Und ich finde das so schön, da gibt der Herr die Möglichkeit der Gemeinde, die Probleme, die da sind bei den Menschen, die sich interessieren am Evangelium, die Probleme miteinander zu lösen, gibt Möglichkeit zum Dienen. In Burgund haben wir ganz andere Probleme. Wir haben mehr Probleme mit dem Alkohol dort als mit sonst. Ne? Jede Gegend hat seine gewisse Probleme, wo wir dann die in die Gemeinde hineinkommen und wo wir überlegen können, wer kann sich jetzt da darum kümmern. Und wenn es mehr Spezialisierung braucht, dann kann man überlegen, um sich darum zu kümmern. Die haben die Last dazu. Welche Schulung können wir ihnen vorschlagen, dass sie da besser in dieser Arbeit weiterkommen können? Und so kann die Gemeinde die Probleme, die sie trifft, intern in der Gemeinde, die Probleme lösen und lernen, die Gemeindeglieder zu dienen in dem, was da ist. Was hier ganz schön ist in Apostelgeschichte 6, finde ich, ist, dass die Apostel diese Stellung behalten haben, Priorität aus Wort und Gebet. Und da muss ich auch Mut machen, denn ich komme auch immer wieder in manche Gemeinden, da wo die Predigt vorbereiten und Bibelstunden vorbereiten, wo sie plötzlich noch viel, viel anderes haben. Und was ich glaube, wo man helfen muss, was kannst du alles eigentlich abgeben, dass du das Wichtigste tun kannst. Das ist immer wieder auch eine Hauptfrage in der Gemeinde, dass man nicht selber überrennt wird von all dem, was man tun sollte oder was es braucht in der Gemeindearbeit. Man kann vieles in den Beziehungen, kann man vieles tun, um einander zu helfen. Und ich glaube, das auch ist so kostbar. Also in diesem Text haben die Apostel das weitergegeben, haben aber auch die Autorität für diese Arbeit weitergegeben. Ich erlebe oft in Gemeinden auch, dass die Verantwortungen oder die Arbeit wird weitergegeben, aber nicht die Autorität, die zu dieser Arbeit gehört. Und das gibt dann ein System, das oft sehr schwierig ist zu leben, weil dann Menschen etwas tun in der Gemeinde, aber für jede Kleinigkeit müssen sie wieder zum Verantwortlichen gehen, zum Fragen, ob das also stimmt, ne? Und ob man das so machen darf oder kann. Und das ist dann schade, denn die Leute werden nicht autonom, die werden nicht autonom in ihrer Beziehung zu Gott, wo sie auch im Gebet ringen, um den richtigen Weg zu finden, wo sie natürlich schon Rat fragen, aber wo sie eine Freiheit haben, ihren Dienst zu tun.
Ah, jawohl. Ich habe das Gefühl aber manchmal, dass bewusst Verantwortliche das nicht wollen, dass sie ja nicht auch autonom werden.
Das stimmt, du hast das gute Gefühl. Ja, stimmt. Das stimmt leider, das stimmt leider. Leider ist die Gefahr da, dass wir als Gemeindeleiter plötzlich das Gefühl haben, die Gemeinde gehört uns. Und das ist natürlich dann eine ganz gefährliche Krankheit. Ne? Denn dann meinen wir, dass die Sache muss unter unserer Kontrolle sein. Und ich war immer so dankbar, ich denke jetzt an diese 24 Gebetsgruppen, die in einer Gemeinde waren, an verschiedenen Zeiten und Orten so. Dann hat einer von den Ältesten mir gesagt, ja, aber Dani, weißt du überhaupt noch, was geschieht und so, und ja, und hast du, ja, habe ich gesagt, das brauchst du doch nicht zu wissen, ja. Ich habe nicht Kontrolle von der Gemeinde. Christus hat Kontrolle von seiner Gemeinde, oder? Es ist schön, wenn man Informationen hat, es macht einem Freude, ja, aber wir brauchen nicht unbedingt zu wissen, wir vertrauen dem Heiligen Geist, der in jedem Gläubigen wohnt. Und oft müssen wir überlegen, vertraue ich wirklich meinem Bruder, dass er auch den Heiligen Geist hat? Oder meine ich, dass ich nur ich der Geist habe? Ne? Und wenn er den Heiligen Geist hat, dann wird er auch ermahnt vom Heiligen Geist. Dann hat er auch inwendig manchmal diesen Druck, wo er merkt, jetzt muss ich Rat fragen bei meinen Brüdern. Jetzt genügt es nicht, was ich weiß. Jetzt brauche ich die anderen. Das ist auch das Wirken vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt uns auch zu den Brüdern. Der Heilige Geist führt uns in Beziehungen. Und darum brauchen wir nicht alle Beziehungen zu organisieren im Gemeindeleben. Denn der Geist Gottes führt uns dazu. Und ich finde es so schön, wenn dann in der Gemeinde die einen die anderen spontan geführt in ihrer Gemeinschaft mit Gott einfach zu den Leitern kommen und sagen, du, ich habe eine Last für das und das. Ich möchte gerne lernen, Kinderarbeit machen. Ich möchte gerne in der Jugendarbeit mich mehr einsetzen. Ich möchte gerne dabei sein, um mehr Gebetsanliegen konkret zu wissen. Es gibt Leute, die zu mir kommen und sagen, ich möchte genau deinen Kalender haben. Ich will im Gebet bei dir sein, wenn du unterwegs bist. Ne? Ich habe 3 alte Mamis, die heißen alle 3 Jeanne. Selbe Vornamen. Eine ist die Halleluja Jeanne, die ist eine besondere Jeanne. Das ist die ist jetzt schon bei dem Herrn, aber die ist mit 80 zum Glauben gekommen. Und die hat einen Stock so, ne? Die nimmt immer in ihrem Stock. Ne? Und jedes Mal, wenn ich predige, ich wusste genau, ob sie dabei ist und ob sie einverstanden ist, da hörte man immer den Stock. Tak, 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 tak. Ne? Ne? Das war ihres Halleluja, war der Stock am Boden. Bam, 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 bam. Ne? Manchmal in der Predigt habe ich gesagt, gemütlich an, nimm's mal gemütlich. Ne? Aber diese 3 Jeanne, alles so liebe alte Frauen, diese 3 Jeanne, die haben miteinander, kamen sie immer wieder zusammen, um zu beten für der kleine Danny. Der kleine Danny bin ich, ne? Kleine Danny, ne? Beten für den kleinen Danny, ne? Und wenn ich unterwegs war, da kam ich, Telefonkabinen von egal wo, habe ich einer von den Jeanne telefoniert. Du Jeanne, ich bin da und da heute Abend, dieses Thema, ich zittere so, bete für mich. Ja, ja, ich muss beten. Und dann hat sie den anderen Jeanne telefoniert und gesagt, der kleine Dani zittert in Paris da. Und ich sage, aber ich finde das so wunderbar, wie spontane Beziehungen zutage kommen, wo Menschen eine Last bekommen und diese Jeanne, die jetzt im Himmel ist, die im Stock, die war eine besondere, die war dann am Ende im Altersheim und da hat sie immer Personal gesagt, also mein Kleinen kommt dann hin und wieder zu mir, das war ich natürlich, ne? Mein Kleinen kommt zu mir. Und dann war ich wieder im Besuch bei ihr und hat sie gesagt, bist du bereit für die Beerdigung, hat sie mir gesagt. Ne? Ja, bist du bereit für die Beerdigung? Dann habe ich gesagt, ja, aber musst aufpassen, dann habe ich gesagt, mit meinem Programm, denn dann bin ich wieder eine Woche weg. Ne? Da hat sie gesagt, ja, wann bist du wieder da? Ne? Und das war 3 Wochen später, hat sie gesagt, gut, dann kannst du schon vorbereiten, in 3 Wochen gehe ich dann zum Herrn. Ne? Und es kam so. Ich kam von 2 Wochen war ich weg und kam nach Hause, der Tag nachher, ich bin der Tag drauf direkt zu ihr ins Spital gegangen, mit ihr gebeten und der Tag nachher ist sie gestorben. Und ich konnte dann evangelisieren an der Beerdigung. Ne? Das sind so besondere Typen. Also ich finde es so schön, wie da der Herr so Kontakte gibt. Und oft, wenn in der Gemeinde sind diese Lasten in der Gemeinschaft gehen durch und auch diese Bereitschaft zu dienen. Was ich interessant finde heute, ist, dass es ist eine Tendenz, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so ist, aber es ist eine Tendenz bei uns, dass man möchte gerne direkt dem Herrn dienen, ja? Und nicht unbedingt einem anderen dienen. Es hat mich so gefreut, wie zum Beispiel manche in einer von den Gemeinden in Vogesen waren 2 überzeugt davon, wir wollen dem Herrn dienen, aber uns ist klar, wir müssen dir dienen. Daniel. Das war für mich ganz besonders. Ich dachte, was ist jetzt das, verstehst du? Ja? Und es hat mir nachher so gefreut zu denken, es gibt auch dieses Verständnis, einem anderen in seinem Dienst, ihm zu dienen, dass er seinen Dienst besser tun kann. Das kannst du auch überlegen in der Gemeinde. Zum Beispiel, wenn einer die Gabe hat vom Wort vertiefen oder Wort verkündigen in der Gemeinde, kannst vielleicht ihm dienen und sagen, du, wenn du Gartenarbeit hast oder wenn du, egal, ruf mich, ich will dir dienen, dass du besser dienen kannst. Ne? Und diese Idee kommt manchmal nicht. Aber wir können einander so helfen, dass wir in der Gemeinde wirklich alle miteinander dienen können. Ich habe im Moment habe ich 5 Leute, die mir dienen. Das sind Leute in verschiedenen Gemeinden, die andere Zeitschriften bekommen, also nicht gläubige Zeitschriften, sondern Zeitungen und so. Und die wissen, haben die ganze Liste von allen Themen, die ich brauche für die Bibel, in der Bibelschule, für die Ethikarbeiten, die ich mache. Ich habe doch nicht die Zeit, alle neue Artikel zu suchen und zu finden. Ich habe anderes zu tun, ja. Für mich wichtiger ist Bibel vertiefen und so, das ist wichtiger für mich. Aber die Leute, die haben die Themen und die nehmen die Artikel raus, lesen sie und überstreichen mit Geld und so, was wichtig ist. Und wenn ich ein Thema arbeite, habe ich eine ganze Bank Aktien, wo ich dann die Bank von diesem Thema nehmen kann und ist alles schon eingeordnet. Aber das sind Leute, die einen wichtigen Dienst machen für meinen Dienst. Ja. Und das wird eine Hilfe für die Schüler oder Studenten in der Bibelschule. Ich könnte ihnen nicht so viel übergeben, wenn ich nicht noch andere habe, die plötzlich die Idee haben, Dani, wir können dir dienen. Ja. Also in der Gemeinde kann diese Überlegung auch sein. Vielleicht ist jemand in der Gemeinde, der eine super gute Kinderarbeit macht für die Kleinen. Aber beim Kinderarbeit machen kann diese Person vielleicht, guten Tag, herzlich willkommen.
Nachschub,
ah ja, genau, schön. Super.
Aber wir sind fertig mit dem Hören und dann kommen
wir hin. Genau. Und dann kann aber eben die Person, die sich so Zeit nimmt zum Vorbereiten, zum Kinderarbeit, der Person kann man dann dienen, vielleicht in anderen Gebieten. Dass sie nicht in Überlastung kommt, vielleicht muss sie Zeit haben zum Vorbereiten, kann aber nicht eine andere Arbeit tun, dass jemand anders tun kann. Das auch in der Gemeinde, dieser Dienst, finde ich auch etwas ganz Konkretes, das hilft. Und wo man einander helfen kann und wo man einander auch Mut machen kann im Gemeindewachstum. Okay, bevor ich ja weitergehe, mehr in die Sache von der Schulung in der Gemeinde, vielleicht könnten wir jetzt eine Zeit noch machen von Fragen, wenn ihr Fragen habt über das, was gesagt war, von den 3 Dimensionen vom Wachstum der Gemeinde und vielleicht wie diese Dimensionen im Gleichgewicht behalten oder so, oder was euch beschäftigt im Gemeindearbeit oder im Dienen in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob da Fragen da sind oder nicht.
Also wir sind eine sehr lebendige, aktive, missionarische Gemeinde. Mhm. Aber manchmal entsteht so ein Mangel an vielleicht seelsorgerlicher Kompetenz. Okay, ich denke mir, das kann man nicht aus dem Hut zaubern, aber wie kann man sowas fördern, dass mehr Seelsorge, so vielleicht, nicht zu viel, aber überhaupt nicht. Das hat die Gemeinde sich selbst mit sich beschäftigt.
Ja, genau.
Aber es könnte bei uns schon ein bisschen mehr.
Ja. Aber ich finde es sehr gut, wie du das sagst. Denn es gibt Gemeinden, wo man nur noch sich um persönliche Probleme dreht und wo noch nur interne Probleme nie gelöst werden, würde ich sagen. Ne? Weil man auf dem Menschen bleibt und etwas sucht, was man gar nicht bekommen kann. Und das finde ich dann wirklich eine Krankheit. Ich glaube, es ist gut, wenn verschiedene Brüder und Schwestern in der Gemeinde, die eine Last haben für die Probleme haben. Es gibt ja Leute, die sehr schnell merken, wenn jemand nicht gut geht oder die sehr schnell spontan zu jemandem gehen und merken, dem geht's nicht so gut, aber die totalen Respekt haben vor jeder Person, das heißt, die nicht versuchen zu grübeln oder zu graben oder zu alles zu wissen, aber wo sie die bewegt sind im Herzen, indem dass sie sehen, dass es jemand nicht gut geht. Ich finde, dann ist es, also so habe ich es wenigstens auch gemacht in einer Gemeinde, da habe ich vorgeschlagen, dass die, die diese Last haben, dass sie sich miteinander treffen und die haben dann verschiedene gute, nicht zu dicke, aber gute Bücher über Seelsorge, biblische Seelsorge, einfach miteinander Aufgaben gemacht und sich getroffen, um in der Seelsorge hineinzusteigen. Zum Beispiel Bücher von Krab, wenn ich sie, ich weiß nicht, ob es Deutsch gibt, das, oder von Jay Adams gibt es auch so Bücher, die Bibel, ja, die eine Seelsorge sind, die biblisch zentriert ist, oder? Wo man verschiedenes auch anders sehen kann, das sind alles Menschen, wie wir auch, aber wo doch ein Fundament gearbeitet wird miteinander, um in der Seelsorge vorzugehen. Ich finde, das ist schon wichtig, diesen Hirtendienst, dass es Evangelisten gibt, dass es Hirten gibt, dass es einfach auch die Lehrer gibt, dass das in der Gemeinde da ist. Und für jedes Gebiet muss man überlegen, wie können wir uns besser schulen, ohne dass die Schulung etwas macht, das uns trennt von dem normalen Leben in der Gemeinschaft. Es gibt viel gute Schulungen heute, ne? Man kann viel Schulung machen, aber ich persönlich hasse diese Schulungen, wo man so viel vor Bücher oder vor dem Computer sitzt, dass man keine Zeit mehr hat für Familienleben, Gemeindeleben, Beziehungen mit den Arbeit und so weiter. Ich glaube, dann ist die Schulung am falschen Platz. Schulung braucht es, aber immer im Maße, wo man in einem Gleichgewicht im Leben weiterkommt.
Also du würdest praktisch jemand sagen, ich sehe, dass du diese Begabung hast, lese mal diese Bücher oder wir können zusammen mal besprechen.
Ja, genau.
Einfach genau. Einen Hinweis geben.
Ja, genau, so mache ich es. So mache ich es. Und dann, wenn jemand so liest und so, dann treffe ich ihn, um darüber zu diskutieren. Und dann nehme ich die Person auch mit in manche Gespräche, seelsorgerliche Gespräche, wenn die andere Person einverstanden ist, dass ich mit einem Kollegen oder einem, der in die Schule mitkomme, dann nehme ich es mit, dass er miterleben kann, wie ich ein wenig mit den Leuten umgehe. Natürlich kann er dann auch ganz anders umgehen mit den Leuten, denn ich bin ja nicht, ich habe meine Art, mein Temperament, meine Grenzen, klar. Aber ich glaube, das Prinzip bleibt für mich in allen Gebieten dasselbe, ist Schulung ist vor allem Beziehung. Jüngerschaft ist Beziehung, Schulung von Ältesten ist auch vor allem Beziehung, also etwas geben, wo der Mensch weiterkommen kann in dieser Schulung, also im Kenntnis, aber in der Beziehung mithelfen, zum Ziel zu kommen. Aber das ist schon so, wie du sagst, dass ich in der Gemeinde einfach auf dem Herrn frage, einmal als Pionier, Herr, hilf mir zu sehen, was da für, ich kann sagen Gaben, aber mehr, dass ich entdecke, was die Last ist von meinen Brüdern und Schwestern. Es hat solche, die eine viel größere Last haben für die Verlorenen. Andere haben mehr Last für die Gläubigen, die da sind und die Probleme haben. Also die Lasten sind verschieden. Und ich glaube, von einer Last kommt nachher ein Dienst. Und in diesem Dienst kommt dann Gabe. Und die Gabe, die braucht dann auch oft dann Schulung, dass die Gabe besser gebraucht wird. Man sagt auch nicht einem Pianisten, du bist begabt, du brauchst nicht mehr zu üben. Super. Üb ja nicht, du bist ja so begabt. Aber weil er begabt ist, muss er üben. Und so auch im Dienen, weil du da eine Last hast, weil du begabt bist in diese Richtung, dann übe weiter. Übe weiter.
Ja. Also Beschulung geht so, da hinten, also wenn es geht,
ich habe nicht alles verstanden. Was wolltest du sagen? Ja, ich kann schon ein Ohr noch drehen, ja. Da kann man schon noch eine Stufe runter. Auf den Straßen habe ich meistens nur, dann gibt es anders. Ne?
Der Redner hat keinen Mottgeruch, kommt nach vorne.
Bist du sicher? Ja.
Wenn du diese Not siehst oder Personen, gehst du da auf die zu und sprichst sie an? Oder, also weil es gibt ja Leute, die das von selber brauchen, gehst du auf die zu, oder?
Um Menschen zu helfen, meinst du?
Ja. Weil ich habe mal gehört auch, dass du Leute auf der Straße ansprichst, die irgendwie ein trauriges Gesicht haben.
Ja, kommt vor. Ja.
Also gehst du auf diese Menschen zu oder auch auf die Geschwister, oder?
Ja, schon. Also in der Gemeinde meistens habe ich diese Freiheit, würde ich sagen. Wenn ich merke, dass Menschen, ja, dass es nicht so gut geht bei ihnen, dass ich dann beim Ausgang so auf die Seite nehme und sage, du, ich kann mich irren, aber ich habe jetzt das Gefühl, innerlich, es gibt dir vielleicht nicht so gut. Hast du gerade eine Last, wo ich beten kann dafür, oder willst du mir was sagen? Ja. Manchmal sagen sie, nein, nichts Besonderes. Okay, Entschuldigung. Ja, aber es kann auch sein, dass genau das ist. Ne? Ja. Passiert mir auch auf der Straße. Ist mir passiert da beim Kommen in Frankreich auf der Autobahn, da wo man bezahlt, oder ich gebe dann jedes Mal ein Evangelium, wenn ich bezahle mit am Autobahn. Und da habe ich jetzt gerade die letzten Tage einen Mann von meinem Alter, also ein Junger, gefragt, wie geht's Ihnen? Und der hat gesagt, nicht gut. Ja, ist ja wunderbar, wenn einer das so sagen kann. Ne? Und dann zum Glück war es nachts, und war kein Auto hinter mir, denn ich war dann 45 Minuten da am Schalter mit meinem Auto. Ne? Aber ich glaube, es gibt eine Spontaneität, ich kann es nicht berechnen. Aber ich glaube, das ist gerade das Leben in der Beziehung mit dem Herr, wo der Geist an uns auch dann überzeugt davon, ich kann es anders sagen, und wo wir anhalten. Und manchmal fühlt man sich selber komisch, wenn man nachher überlegt, wie das Ding gegangen ist. Ne? Aber Gott hat Freiheit und wir müssen auch in dieser Freiheit leben können. Ja?
Das war eigentlich so schön, wie wir dann in den Geschichten, die wir haben, aber wir selber niemanden haben.
Ich habe.
Was ist mit den Seelsorgern, die selber niemanden haben?
Ja.
Mit denen wir reden können.
Also, ja. Ja.
Ich sag mal, der Herr allein.
Ist wunderbar, gell?
Wäre schön, um
ja.
Jemanden zu haben.
Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Als ich angefangen habe in meinem Dienst, habe ich drei älteren Brüder gefragt, bitte seid ihr bereit, die Kontrolle von meinem Leben, also und ich möchte gerne unter eurer Kontrolle leben. Und das waren drei ganz verschiedene, also der Ralf Schallis, der Roy Hessian und der Niklaus Kesseli. Das waren die drei. Ne? Die zwei sind schon im Himmel jetzt, die sind angekommen. Ne? Niklaus ist noch da. Ja. Und mit denen habe ich einfach immer, ich habe ihnen gesagt, bitte sagt mir auch, was nicht geht, was ihr seht und nicht geht. Und habt Geduld mit meinen ersten Reaktionen. Denn oft, wenn man mir sagt, das geht nicht, ne? Kommt zuerst meine Argumentation. Ja, okay, ja. Und sie haben zum Glück Geduld gehabt, dass mich manchmal, ich denke an eine Situation, da war, die Gemeinde hatte keinen Platz mehr und es brauchte eine größere Möglichkeit an Saal, an Haus und so. Und ich habe was gefunden, super, und habe Foto gemacht davon und das war richtig toll. Und habe die drei das geschickt, gesagt, betet dafür, dass jetzt das Geld noch reinkommt. Und ohne, dass der eine mit den anderen gesprochen hat, haben drei geantwortet, das ist nicht gut. Ne? Da habe ich gedacht, ja, die stellen ja nicht jeden Sonntag die Möbel aus der Stube, das Platz ist für dich, und machen alles raus und eine Blache drauf und so und müssen alles ändern und haben die Leute im Treppenhaus sitzen, um zu hören und so. Ja? Die haben gut reden, ne? Das war die erste Reaktion. Und die hatten recht, 6 Monate nachher, haben wir dieses Haus und das Ganze mit Pacht und so gefunden. Halb Preis, doppelt so groß. Die hatten recht, verstehst du? Und die haben mir oft geholfen, ich konnte mit ihnen sagen, wie es in unserer Ehe geht. Ursula konnte sagen, wie sie das sieht und so weiter. Und die haben uns geholfen. Ich finde es ganz nötig, dass wir alle auch Leute haben, wo die mehr Erfahrung haben und wo wir einfach unser Herz ausschütten können und die Kontrolle haben auf unser Leben. Wir sind alles nur Menschen. Uns kann einer noch so fest sagen, na, die Beziehung mit Gott ist super. Sie ist auch super, das kann ich sagen. Sie ist super. Aber auch in meinem Verständnis von dem, was ich erlebe in der Beziehung, kann ich falsch gehen. Nicht wegen Gott und der Beziehung, aber wegen meinem Verständnis in der Beziehung. Und das darf man nicht vergessen. Das sind Menschen. Sonst noch eine Frage, ja?
Und zwar, du sagtest, dass Jüngerschaft vor allem über Beziehungen läuft. Und das ist etwas, was ich auch gemerkt habe in der letzten Zeit, dass es einfach wichtig ist, wirklich ein Freund zu sein für andere Geschwister, um ihnen zu helfen. Jetzt fragte ich mich nur, wie wichtig ist es, dass man wirklich so eine Art, ja, ich sag mal jetzt dieses böse Wort, Programm hat oder so, dass man wirklich den Leuten auch aus dem Wort Gottes was weitergibt, weil schließlich geht es ja nicht nur darum, jetzt eine Beziehung zu haben, sondern auch wirklich die Leute anzuleiten und sie ins Wort Gottes zu führen. Und wie viel Programm oder so, wie machst du das genau? Oder reagierst du einfach spontan dann im Gespräch darauf, auf die Not der Leute? Oder wie läuft das dann?
Habt ihr ihn dann gehört, die Frage? Nicht so richtig, ja? Also es geht um Jüngerschaft und in der Beziehung, aber wie weit ist die Beziehung mit einem anderen? Wie weit ist dann auch wichtig, ein gewisses Programm zu haben, um mit der Bibel umzugehen oder Verschiedenes zu lernen, dem anderen zu lehren, dass er lernen kann und so weiter. Ich glaube, beides darf man nicht auseinandernehmen. Für mich ist es wichtig, wenn ich andere mitnehme als Jüngerschulung, da gibt es verschiedene Aufgaben, ganz konkrete, mit Themen, biblische Themen zu arbeiten. Das Erste, was ich versuche, ihnen zu lernen, ist, wie man die Bibel liest. Das braucht für mich immer ziemlich viel Zeit. Denn ich finde, das Wichtige ist, dass der Jünger lernt, die Bibel zu lesen. Ist für mich wichtiger, das zuerst als die Themen. Wenn einer bekehrt ist, muss er lernen, Bibel lesen. Wie man in der Bibel verschiedene Themen beim Lesen entdecken kann, wie man verschiedene Arten hat, um zu unterstreichen oder mit Themenheftern umzugehen und so weiter. Jeder kann das sein System finden, aber ich möchte, dass er sein System findet, oder? Ursula, die hat in der Bibel viel Zeichen, die alles Zeichen sind von Krankenschwestern und so, weißt du, von Medikamentzeichen und so, weil sie genau, für sie hat das, weil sie genau, ah ja, das ist, das heißt Glauben, das heißt Beziehung, das heißt die und die Sünde, tak, tak, tak. Ich habe einen guten Freund, der ist Mathematiker, der hat nur Mathematikzeichen, da Abkürzungen, ne? Mein Sohn, der auch Mathematiker ist, hat ganz andere Zeichen, auch noch Abkürzungen in der Bibel. Und, aber jeder kann sein System entdecken und finden, denn wir wollen ja Bibel lesen, aber wir möchten gerne auch behalten, wie möglich. Ja? Und weil wir behalten, möchten wir die ganzen Zusammenhänge finden in der Bibel. Wir möchten nicht einfach nur einen Satz verstehen, sondern den Satz verstehen, in was er zu sagen hat, im ganzen Buch drin, in diesem Brief drin, was sagt dieser Satz in dem Brief, wie ist das in der Geschichte und so. Und du kannst einem anderen wirklich Freude machen beim Bibellesen. Und bei diesem Bibellesen nehme ich dann meistens der Jünger mit, dass er in einen Teil von meinem Bibelleseprogramm hineingeht. Ich sage in einen Teil, denn ich finde nicht, dass einer... Ich hoffe, dass du auch immer Wachstum hast im Bibellesen, also bist du nicht heute da, wo der andere ist am Anfang. Ne? Aber er liest dann zum Beispiel ein Kapitel im Tag von den Kapiteln, die ich auch lese. Ja? Und dann können wir Austausch haben darüber. Da kommt es auch vor, dass ich dann einfach per Telefon ihm anrufe, wie geht's dir, hast du heute auch dieses Kapitel gelesen, was denkst du von dem und dem und so weiter. Jünger ist Beziehung, aber Schulung von jemand, um ihm zu helfen, dass er in dem, was er ist, in seinen Möglichkeiten weiterkommt in die Bibel und in verschiedene Themen. Ich muss natürlich immer verschiedenes Material, das es gibt. Ich will ja nicht den Schubkarren neu erfinden, es gibt ihn schon. Ne? Nämlich von dem, was es gibt. Aber versuche auch zu schauen beim Jünger, was hat er für ein Allgemeinniveau, Allgemeinkenntnis. Es ist nicht nötig, dass alle Giraffen werden, verstehst du, die Schafe. Ne? Ne? Die Schafe können Schafe bleiben, aber gesunde Schafe, ne, die richtig im Gehorsam leben. Und die brauchen nicht alle zu wissen, warum die Genesis P-Stücke so gesehen sind von Adonai her und so. Okay, ja? Das ist nicht so wichtig für alle. Also einfach versuchen, da wo der andere steht, ihm helfen weiterzukommen, der Beziehung. Ja.
So von den Themen her, du sagtest, das ist noch Material.
Ja.
Was sind da so ganz wichtige Themen, die man wirklich am Anfang machen sollte mit jemandem?
Also die Themen, die, wenn jemand bekehrt ist und Jüngerschaft, die Themen, die wichtig sind am Anfang für mich, auf alle Fälle, ist erstens wie Bibel lesen natürlich. Nachher komme ich immer wieder am Anfang auf das Thema, wer ist eigentlich Gott? Ich glaube auch der Bekehrte muss näher, besser verstehen, wer Gott ist, oder? Dann kommt das Ganze, was eigentlich Christus gemacht hat. Das ist auch eben die Trinität, aber nicht als Trinität, einfach als theologische Trinität, aber auch das Wirken vom Heiligen Geist, der Tröster, was sein Ziel ist. Es ist sehr interessant, viele haben nicht gemerkt, dass die erste Priorität vom Heiligen Geist, aber Geschichte 1,8 ist, ihr werdet Geist bekommen, um Zeuge zu sein. Ja? Jerusalem, Judäa, bis Ende der Welt. Also die erste Zielsetzung vom Heiligen Geist ist, dass wir Zeuge sind in der Welt. Und das entdeckt er dann auch. Ne? Und weil wir Zeugen sind, brauchen wir Trost. Ja? Denn um Zeuge zu sein in der Welt, braucht es ein Tröster. Und also das ist ein Thema. Und dann, was oft kommt, ist eben, was ist Fleisch, Welt und der Feind Satan. Die ganze Sache mit Welt ist sehr wichtig, denn was ist der Weltgeist? Das ist gar nicht so einfach, das in der Schrift durchzuarbeiten. Und da kann man helfen mit verschiedenen Texten und verstehen, was eigentlich dieser Weltgeist ist. Denn das, wie ich schon gesagt habe, wenn ein Mensch lebt immer in der Richtung, wo er findet, das ist die gute Richtung, also man lebt so, wie man denkt. Wenn ich in dem Zeitgeistdenken bin, dann lebe ich in diese Richtung, wie ich denke. Und wenn ich in einer der anderen Denkart bin, dann sind verschiedene Sachen, die ich auf der Seite lasse, die keine Priorität mehr sind, weil ich in einer anderen Denkart bin. Und das ist auch etwas für die Jüngerschaft, die mir wichtig ist. Wie denkst du? Wie siehst du dich in 10 Jahren? Interessant, so hinzusitzen und zu überlegen. Was möchtest du in 10 Jahren? Haus, Frau und so? Oder Vertiefung in deinem Leben? Bereitschaft, besser Gott gehorsam zu sein? Lernen, für andere zu leben und nicht mehr so an mich zu denken? Es gibt verschiedene Ziele. Ja? Und je nach Ziel, jemand sich wann sieht in 10 Jahren, kann man dann überlegen, um das Ziel zu erreichen, in welche Richtung muss ich geschult sein? Was will ich dann, was hilft mir, um dieses Ziel zu erreichen?
Ja. Damit die Qualität steigt, muss man manchmal auch Geschwister bremsen. Ja, man muss auch sagen, ich denke mal, dass es nicht deine Gabe ist. Ich meine, man kann es prompt machen und sagen, du, hör auf damit, das ist deine Gabe, oder auf einer normalen, menschlichen, christlichen Art. Hast du da so ein Beispiel, oder wie man da so Geschwister bremsen kann?
Ich glaube, das Bremsen ist, da wo ich manchmal bremse, ist, wenn ich erklären kann, weil ich ein Leben gut kenne, dann erklären kann, dass jetzt eine Dichotomie, eine Trennung sich stattfindet zwischen deinem Wissen und deiner Tat. Jakobus, ne? Dass plötzlich das Wissen und die, dass die theoretische Schulung so viel Distanz genommen hat, zwischen dem Wissen und dem ganz einfachen Leben, das Praktizieren von der Sache. Ne? Dann sage ich jetzt, üb dich jetzt mehr noch im Dienen, im Praktizieren. Ich hatte so einen Praktikanten, der hatte 7 Jahre Bibelschule gemacht, das ist schon nicht schlecht, ne? 7 Jahre, oder? Dann kam er zu mir noch für ein Praktikum, und am Ende vom Praktikum hat er mir gesagt, du Dani, sag mir, was sollte ich jetzt noch für ein Studium haben, um besser dienen zu können? Da habe ich gesagt, ich habe etwas gesehen, wenn du zusammensitzt mit anderen Studenten in Disputationen und einer sein Coca oder sein Kaffee ausleert, dann lässt du immer den anderen genügend Zeit, um den Putzlappen zu holen. Da musst du noch Fortschritte machen. Das heißt, dass von deinem vielen Wissen, er weiß viel mehr als ich, ne? Und das ist ja leicht, ne? Aber von seinem Wissen her ist aber so auf das Wissen ausgerichtet, dass das Dienen, dass er gar nicht mehr plötzlich die Augen hat zum Dienen. Ich hatte mal so ein Rendezvous, habe ich nicht mehr daran gedacht, dass ein Leiter kam von einem Missionswerk zu mir. Das war schon in meinem Buch drin geschrieben. Und da kam ein Mann hinein und ich war gerade am Putzen vom Eingang so. Ne? Und dann sagt er, ja, guten Tag, machen Sie das für die Gemeinde? Sagt er mir, ne? Das Putzen so. Ne? Da habe ich gesagt, ja, ich, das ist normal, ich putze einfach da. Das ist schon schön, ich habe das auch gemacht und so. Und wissen Sie, wo Daniel Herrmann wohnt? Da habe ich gesagt, ja, da oben im 2. Stock. Ne? Da ist er hochgegangen. Ne? Und danach war es so peinlich. Ich war da in meinem blauen Arbeitsgewand am Putzen und Pfeifen so im Gang. Ne? Das ist schön, dass Sie das auch machen und so habe ich schon. Und er hat mir dann noch gesagt, so habe ich es auch gemacht und so. Und der Herr gibt dann einen auch. Ein Dienst und so, wie sehe ich, ja. Ah ja, schon richtig. Ja.
Und jeder mal kleinen
Anfang. Genau, das war so, ne? Jeder mal so beginnt, ne? Das große Ding, ne? Und nachher hat er oben gewartet, dass Daniel Herrmann kommt, ne? Und dann habe ich schnell das Ding ausgezogen, bin hingesessen. War peinlich, ein Moment peinlich, ne? Ja, nicht schlimm, ne? Aber wir müssen immer aufpassen, dass da keine Dichotomie, keine Trennung gibt im Leben. Und da müssen wir einander helfen. Ich glaube auch, es gibt Mühe im Studium. Es gibt aber auch Leute, die eine große Freude haben im Studium. Es gibt sogar die Flucht ins Studium, gibt es auch. Wie es Flucht gibt in andere Sachen, Flucht in der Arbeit, Flucht und so weiter. Es gibt Flucht in verschiedenen Gebieten. Man kann auch, es gibt auch Missionare zum Teil, ich will niemand wirklich richten, aber einer weiß ich, weil ich mit ihm gesprochen habe, die plötzlich Autoren werden von Büren, weil sie nicht mehr den Mut haben, in Beziehung mit Menschen zu sein. Sie wurden so oft enttäuscht in den Beziehungen mit Menschen, mit Schwierigkeiten, dass sie lieber Bücher schreiben. Ich verstehe es, ich hätte auch schon mal die Phase so, ja. Es sind schon 2 so Editeure, die gefragt haben, ja, schreib doch ein Buch über Gemeindegründung. Und, ja, da habe ich zum Glück, konnte ich zurückschreiben, das Buch gibt es schon, es heißt das Neue Testament. Ich bekam da keine Antwort mehr, aber wahrscheinlich haben sie es verstanden. Ne? Okay. Schwarz, das gibt's schon. Weißt du, dass es das gibt? Super, ja. Verschiedene Auflegegrößen und so. Ja, wunderbares Buch. Ja.
Du hast ja schon einige Gemeindegründungsarbeiten mitgemacht. Da hat sich ja immer wieder mal auch ergeben, dass sich Pärchen gefunden haben.
Oh.
Wie hast du das verhindert, hat er gesagt. Ich habe sie eben dann zu Familien geführt, gläubigen Familien, wo Streit ist. und habe gesagt, mach mal da Seelsorge. Nein, so habe ich nicht gemacht. Dann habe ich
Was hast du diesen Leuten, also diesen Pärchen mit auf den Weg gegeben? Oder was hast du ihnen empfohlen? Oder falsch an dich selbst?
Ja.
Weil du hast bestimmt auch schon Dinge erlebt, die schrecklich geendet sind.
Ja. Kann stimmt.
Ich mir vorstellen. Und das einfach, ja. Was gibst du diesen Leuten mit?
Also es gibt vor allem verschiedene, also ein paar Ratschläge, die mir kostbar sind. Uns kostbar sind, Ursula und mir, wenn ich von dem spreche. Weil wir gemerkt haben, als wir miteinander so angefangen haben. Das erste ist, ganz bewusst zu wissen, hat jeder schon mal Buße getan und dem anderen gesagt, es tut mir leid, ich habe Unrecht gehabt. Das ist ganz wichtig, denn es gibt Leute, die immer meinen, sie haben schon um Vergebung gebetet, aber sie haben es ja gar nie gemacht, sie haben es nur immer gedacht. Ja? Und das Wichtige ist das Tun. Ja? Und das kann man üben, sobald man verliebt ist, kann man das üben. Dass man nicht einfach schweigt über Sachen, wo man nicht einverstanden ist, oder eine Korrektur dann später macht, aber das ganz bewusst, dass man weiß, hier kann ich um Vergebung bitten. Ja? Da habe ich falsch gedacht über dich, da habe ich falsch geredet, da war ich zu hart mit dir. Das lernt man sofort am Anfang, denn man braucht es nachher das ganze Leben. Und es gibt viele, leider Ehen, christliche Ehen, wo die Haltung mehr die ist, der andere kennt mich jetzt genug, dass er weiß, was mich irritiert, also muss er selber jetzt mal ändern, dass es mir gut geht. Aber das ist ja gar nicht biblisch, der andere soll nicht ändern. Ich soll leben für den anderen. Ich soll nicht erwarten, dass der andere für mich lebt. Und das, ich finde das schon wichtig, dass man darüber spricht. Das Zweite, in der Ehe ist es nicht der Weg von einem und auch nicht der Weg vom anderen, sondern es ist ein neuer Weg, den man nie gegangen ist. Das ist auch wichtig. Sonst hat man dann Illusionen. Und denkt, ich bin jetzt so, dann muss der andere sich anpassen an das. Nein. Beide haben einen neuen Weg miteinander zu entdecken. Darum ist das Gespräch miteinander so wichtig, dass man sich richtig versteht, welchen Weg man will. Das Dritte, für uns Wichtige, für Ursula und ich, war die Zielsetzung. Wir wollten miteinander einverstanden sein, unser Leben soll als Priorität haben, wirklich dem Herrn zu dienen. Miteinander, das heißt nicht, miteinander heißt nicht immer zusammen in etwas, aber miteinander, im Herzen miteinander, einverstanden sein, wie der andere dient und dem Herrn dient. Und das macht auch Prioritäten und Gott hat sie sofort kontrolliert, ich weiß noch gut, ich habe sie während der Verlobungszeit, 5 Jahre lang, viel zu lang, muss man nicht, ja, aber während dieser Zeit haben wir versucht, uns jede 3 Monate zu sehen. Ne? Und dann kam wieder diese 3 Monate fast durch. Ne? Ja, habe ich mich schon gefreut, fast die Stunden wieder gezählt. Und dann kam, das war in der Bibelschule, und da kam ein Bruder zu mir und hat gesagt, ja, ich hatte etwas ganz Wichtiges zu Hause und so, ob ich ihn nicht am Sonntag ersetzen könnte für die Predigt. Ne? Habe ich gedacht, Mann, ne? Da kann ich ja nicht zu Ursula gehen am Sonntag. Ne? Und dann habe ich der Ursula telefoniert, hat sie gesagt, du Dani, wir haben gesagt, Reich Gottes, Priorität. Ne? Okay, haben wir uns nicht gesehen, erst wieder 3 Monate später. Ne? Gut, ich hatte ihn aber schon, denn der andere ging zu seiner Braut, na, also zu seiner Verliebten. Ne? Hat mir nicht gesagt, warum er will, dass ich ihn ersetze. Ne? Du weißt ja, wie die Brüder sind. Ne? Und dann musste ich nachher meine alte Natur wieder zähmen, versteht? Denn meine Reaktionen sind noch ziemlich korrekt. Ne? Okay, aber es war schon für uns dann miteinander einen wichtigen Test. Und der Test kommt dann das ganze Leben lang, wo man die Priorität setzt. Wir waren aus das Vierte, wir waren einverstanden miteinander, dass wir unser Leben nicht das Glück hat in dem Materiellen. Es war wichtig für mich und für uns miteinander, weil Ursula kommt von einem Haus, wo sein Vater Geschäftsdirektor in der Schweiz und so, großen amerikanischen Wagen und so, ne? Und ich komme mit meinem Fahrrad, Missionarskind, ne? Aber schönes Fahrrad, ne? Muss man doch auch sagen. Ne? Ja. Und da müssen wir uns klar sein, auch in den Prioritäten für das Materielle. Und was uns dann geholfen hat, wir haben uns gesagt, wir wollen versuchen, wahr zu sein, in, so wie wir mit dem vom Materiellen reden. Und nicht sagen, etwas ist indispensabel, also...
Nicht verfügbar.
Hm?
Nicht verfügbar, also.
Nein, indispensabel ist, man kann es nicht lassen.
Unerlässlich.
Hm?
Unerlässlich.
Unerlässlich. Nicht von etwas sagen, es ist unerlässlich, wenn es nicht wahr ist. Zum Beispiel nach der Hochzeit kamen die Leute von der Familie, also nach einem Jahr von der Schweiz, uns besuchen und haben mir gesagt, was, Ursula hat nicht mal eine Maschine für die Küche, sie hat nicht mal eine, ja, habt ihr nicht mal für Dinge? Und zum Glück hat dann Ursula gesagt, ich habe ein Messer für die Küche. Wir essen ganz gesund. Ne? Die waren, ja. Okay, ja, aber... Und du hast immer gesagt, es ist so toll, ich brauche keine Maschinen zu putzen in der Küche. Ne? Das Messer. Ne? Ist doch so praktisch. Ne? Ja. Aber diese Haltung muss zu einem reinkommen. Die erste Wohnung, die wir hatten, das war, habe ich nur ein Ding gefunden, so eine Art Scheune. Da war kein Wasser, fließendes Wasser, kein Strom und das WC war im Stall daneben. Ja? Dann stell dir vor, eine Schweizerin, die von einem Direktorhaus kommt, ja, mit seinem Handtasche, die zu den Schuhen passt, so, ne? Ja. Und die dann so zu einem Franzose geht, okay? Da muss eine Zielsetzung da sein. Und die ist auch ganz wichtig. Nicht, dass ich dann meine, dass das Glück in dem Materiellen steckt. Geh mal in die Häuser hinein von den Millionären und schau die Leute an und hör ihnen zu. Und da wirst du merken, wie die unglücklich sind. Verstehst? Und steht doch eine Ferrari vor der Tür. Aber, ja. Du hast ja nicht mal das Geld zum Tanken beim Ferrari, ne? Ansonsten lass es sein, ne? Also das muss auch klar sein, finde ich. Und dann auch in der Zeit, wo ich das Verhältnis anfängt, bis die Hochzeit, hilft einander rein zu bleiben, hilft einander, Distanz zu haben. Ihr könnt schon einander, ich weiß nicht, wie die Gesetze hier sind, in der Gemeinde, aber küssen und so, aber hilft einander, Distanz zu nehmen. Ich habe Ursula immer gesagt, du, unsere Zeit wird lang sein, wir sind voll verliebt, bin ich immer noch heute, so voll verliebt, aber es war wichtig, ich habe ihr gesagt, du, und wenn ich zu nahe komme und zu fest physisch bei dir bin, bitte stoß mich zurück. Hilf mir. Stoß mich zurück. Ja. Und sie hat es gemacht. Und ich habe es auch gemacht. Wenn ich merkte, jetzt geht es dann weiter, zurückgestoßen. Ich sage, nein. Wir müssen wissen, wir sind nicht aus Eisenbeton, wir Männer. Wir sind schwache Typen allen. Und wenn wir verliebt sind, dann ist der Drang sehr stark zum anderen. Und der Drang vom anderen auch zu uns. Aber wir wollen, ich bin so dankbar, das ist eine Gnade Gott, wenn ich denke, was ich erlebt habe in den Jahren ohne Christus. Gott hat mich bewahrt und die Musik, scheint blöd, aber es ist so. Ich habe Klavier gelernt und dann Trompete und dann Gitarre und so. Ja. Und habe in einer Jazzgruppe gespielt. Und immer in Nightclubs gespielt und so. Und andere hatten Mädchen in den Armen immer, ich habe immer Musikinstrumente in den Armen gehabt. Und ich bin so glücklich, ich konnte der Ursula sagen, ich war nie mit einem anderen Mädchen zusammen. Verstehst du? Welch Geschenk, du. Und war nächtelang in Nightclubs, ja. Aber so verliebt in die Musik, ne, wie verrückt, ne. Und natürlich nicht nur Musik, auch Hochmut, was schönes Spiel, ne? Schauen die Leute dran? Ah, oh, ich will das. Okay. Auch Musiker, ne? Auch. Ja.
Und sagt, dann soll die was einen Musiker heiraten?
Hä?
Sag
Klage hat in der Welt, die Leute, die soll nicht, eine Frau soll nie einen Musiker heiraten.
Warum?
Ja, weil die so untreu sind.
Ah ja.
Weil die auf der Bühne und die Mädchen und so. Und
ja, 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 aber das ist nicht unbedingt wahr, gell? Ja, ja. Hab mich gut verteidigt da, ne? Ja, nicht schlecht.
Alles Schlawinen.
Genau.
Aber es sind ja Gläubige.
Ja, ja, ja. Aber es war merkwürdig, nach der Bekehrung musste ich eine ganze Zeit, also musste niemand an mich gezwungen, aber es ist schon lustig, ich eine ganze Zeit lang habe ich dann immer Trompete geübt im Keller und geweint, denn ich konnte nicht vor Publikum spielen ohne Hochmut. Das war verrückt. Das war richtig verrückt. Nachher bin ich dann in eine Klassikmusik gegangen, ein großes Band, so mit 70 Spielern. Und dann konnte ich mitspielen, ohne dass ich die erste Trompete war und so, da ging's, ja. Und dann, nachher habe ich dann klassische Musik gespielt, also Orgel und Trompete, Solo-Trompete. Aber immer wieder in der Spannung, Herr, hilf mir mit dem Kampf, mit dem Hochmut. Steh mir bei, Herr. Und ich habe gerne dann die Werke von Bach gespielt, also Orgel und Trompete, weil ich dann eingeübt habe, die Worte, die auf der Musik von Bach geschrieben waren, und diese geistlichen Worte, die drauf waren, beim Spielen habe ich dann den Text memorisiert. Ne? Und dass es mich bewahrt vor dem Hochmut. Und es ist so schade, wenn ich halt so sehe, verschiedene junge Musikgruppen in Gemeinden, wo ich merke, Mensch, bewahre sie, Herr, bewahre sie, dass sie nicht mitgerissen werden von diesem Hochmut. Ich hatte dann auch eine Musikgruppe, wo ich evangelisiert habe, dann später, und die musste ich dann aufhören. Das war am Ende von der Bibelschule. Die Gruppe aufhören, weil wir haben eine Schallplatte gemacht und so, okay. Aber wenn wir vor dem Publikum waren, da waren die Instrumente nicht mehr so eingestellt, wie wir gesagt haben, wir wollten, dass die Sängerin oder der Sänger, dass man jedes Wort versteht. Und es war nicht mehr der Fall, denn vor dem Publikum hat jeder versucht, auch ein wenig, dass man sein Instrument hört. Und da mussten wir aufhören, haben gesagt, wir hören auf. Wir haben noch nicht die geistliche Reife, um das zu leben. Ja. Also es ist schon diese Spannung, dass man ehrlich, wahr ist mit sich selber. Und das ist dasselbe in der Beziehung, wenn du verliebt bist, sei wahr. Du willst reinbleiben. Und beide müssen sprechen darüber, dass einander zu helfen, rein zu sein. Und eben die Beziehung auch in der Gruppe leben, ganz normal. Dass man miteinander dient und in der Gemeinde miteinander dient. Und offen bleibt für Ratschläge. Man ist ja nie mehr total objektiv, wenn man voll verliebt ist. Ne? Immer wenig so halb so im Nebel. So, ne? Dann ist es gut, wenn man auch andere hört, die objektiv sind. Am Anfang von unserem Verliebtsein habe ich dann Kontakt genommen mit den Eltern von der Gemeinde, die ich nicht kannte, da wo Ursula war, zu wissen, wer sie ist, ob sie so frei ist mit allen Männern oder ja, so. Ne? Und die haben mir dann gesagt, sie macht Seelsorge unter Mädchen, sie ist sehr treu und so weiter. Das war für mich die erste grüne Lampe, um einen Schritt weiter zu gehen. Habt ihr Fragen noch auf diesem Gebiet? Wie jemand finden oder so? Kann ich ein paar französische Adressen angeben? Ja, ja, genau. Kommt drauf an, wie viele Euro ihr gibt. Ne? Okay. Aber ich muss sagen, dass es macht oft Not heute, wenn man gläubige Ehen sieht, die Ehen sieht, wo es so schief geht. Aber wenn du von vornherein auch Ziele setzt und in der Liebe, in der Ehrlichkeit bleibst vor Gott und vor dem anderen, ich finde das Eheleben etwas super. Ich bin jetzt 36 Jahre Ich bin immer noch, wenn wir getrennt sind, habe ich immer noch Mühe, muss noch 20 Mal im Tag die Foto von Ursula anschauen und immer wieder beten für sie und freue mich zurückzugehen und sage manchmal mir, Herr, wenn ich allein bleiben soll, wenn sie, denn sie ist auch nicht gesund, dann, wenn ich allein bleiben soll, Herr, dann bitte, 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 tu mir vorbereiten, ich brauche deine Hilfe. Ich kann mir heute noch das Leben nicht vorstellen ohne sie und ja, Herr, Hilfe, ja. Und was ich oft in meinem Dienst konnte, ich eigentlich diesen Dienst haben, weil Gott mir Ursula daneben gestellt hat. Da bin ich ganz bewusst davon. Ich habe eine Perle bekommen, aber die gehört nicht mehr. Sie war mal todkrank und die Ärzte haben ihr noch ein paar Stunden gegeben zu leben und da war ich neben ihrem Bett im Spital auf den Knien mit dem Text vom Hiob, gell? Du hast sie gegeben. Sie ist dir, du darfst sie nehmen und ich darf nichts sagen, Herr. Und Gott hat sie dann mir gelassen. Und darum weiß ich auch, das ist ein unerhörtes Geschenk, nur Gnade. Ich habe kein Recht auf meine Frau, es ist nur Gnade. Sie gehört ihm und von dem muss man bewusst sein. Und das wurde auch für mich danach erst später in der Ehe klar, meinen Dienst an Ursula. Meinen Dienst ist, dass sie durch mein Wesen, durch mein Leben eine bessere Beziehung mit Gott haben kann. Das sollte meinen Dienst sein. Dass sie schöner hat mit Gott. Und das ist ein Defizit, das ist eine Herausforderung für mich in meinem Leben. Darum bin ich auch so dankbar, von der Gnade zu leben. Denn wenn du diese Verantwortung hast, dass du der andere schöner hat, mit Gott, dann ist die Verantwortung groß, aber es ist wunderbar, miteinander zu leben. Gott hat auch die Gnade geschenkt, dass die drei Kinder ihm gehören. Das kann man auch nicht machen, dass auch die drei Kinder verheiratet sind mit ganz konsequenten Gläubigen, die vorwärts gehen miteinander. Jetzt haben wir acht Großkinder. Das ist alles Gnade, alles Gnade. Also die Ehe ist nicht etwas Negatives, das muss ich doch sagen. Denn heute in unserer Gesellschaft weiß man nicht mehr genau. Ist etwas super Schönes, super schön.
Okay, es ist 10 vor 12, beten wir noch.
Okay.
Ja, unser Herr, wir wollen wachsen als Gemeinde. Und du möchtest, dass deine Gemeinde wächst, dass deine Braut wächst. Herr, bitte hilf, dass es uns gut gelingt, dass wir dir Ehre machen, dass wir aufrichtig sind dir gegenüber und auch den Geschwistern gegenüber. Bitte hilf, dass dein Wort noch etwas in uns bewirkt, dass wir uns deiner Wahrheit auch stellen. Danke, dass du so gut mit uns meinst. Du hast uns gerettet, du hast eine gute Grundlage gelegt und Stück für Stück rettest du auch unser Alltagsleben und täglichen Umgang. Danke, dass wir in so einem Segen stehen, grundsätzlich von dir aus, weil du es uns geschenkt hast. Und ja, danke, dass du uns ermutigst, vorwärts zu gehen. Preisen dich dafür. Amen.
Amen.
Amen. Herr Jesus, danke, dass wir vor dem Gericht bewahrt sind und dass du für uns nur Liebe, Gnade und Wahrheit stehen lässt. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wille unseren Willen bezwingen kann.
Ich danke dir auch, dass wir vor dir so sein können, wie wir sind, dass wir dir nichts vorzustehen brauchen und dass wir keine Mastknopfchen mit Neuen in der Gemeinde, sondern wir können so sein, wie wir sind und danke, dass du Vergebung für uns bereithältst, wenn wir zu dir kommen in Buße tun und danke, dass du denen hier bist, der uns verändern kann. Jesus, es ist so schön, dass wir bei dir frei sein können, dass wir so sein können, wie wir sind, in aller Einfachheit und Demut und auch Hochmut oder auch im Sinn, wir können uns hier kommen, wie wir sind. Und dann lässt uns die Augen öffnen, dass wir uns so sehen, wie wir wirklich sind. Und dass wir ja, um deine Gnade bitten dürfen. Jesus, und ich bitte auch, dass du uns in dieser Haltung, und nicht persönlich auch in dieser Haltung hältst. Dass wir nicht irgendwie die Bahn verlassen und irgendwie von uns denken, wir seien hier die großen Macher und wir würden alles bewegen, sondern Jesus, du bist derjenige, der den Tod besiegt hat und du bist der Herr und du bist wirklich der Schöpfer. Wir wollen uns wirklich unter deiner Weisheit und Demut und Vergebung demütigen und wirklich so zu Werkzeuge werden, wie du sie am besten einsetzen kannst. Bitte ich ja darum, dass wir auch hier auf der Gemeindefreizeit oder auch im Alltagsleben, wenn wir dann wieder am Arbeitsplatz sind, oder in der WG oder in der Familie zu Hause, dass du uns wirklich diesen Blick schenkst, dass wir niemandem etwas vorzuspielen brauchen. Dass wir uns nicht verstecken und von dem anderen zu erwarten haben, er soll sich verändern, sondern wir dürfen erst im Gebet zu dir kommen und um Vergebung bitten. Und Jesus, gib uns auch viel Weisheit bei uns in der Gemeinde und im Umgang miteinander, dass wir wirklich in allem dieses Ziel haben, dass du verherrlicht wirst. Und dass, wenn die Leute uns sehen, dass sie dich preisen. Amen.
Amen.
Herr Jesus, ich möchte auch danken, dass du gekommen bist, nicht um zu herrschen, sondern um zu dienen. Herr Jesus, ich möchte danken, dass du der Größte aller Diener bist, dass du uns gedient hast und die Füße gewaschen, Herr Jesus, in den Sinnen und das Ganze gewaschen. Und ich möchte auch bitten, dass du uns auch diese Gesinnung gibst, Herr, die wirklich so wenig in uns ist, dass wir nicht herrschen wollen, sondern dass wir auch dienen wollen, dass wir unseren Geschwistern dienen. Und dass du uns auch zeigst, wie wir dir und den Geschwistern dienen können, Herr Jesus. Ich bitte darum, dass du uns veränderst, Herr. Und ich möchte auch danken für deinen Geist, Herr, dass er von dir zeugen will und du auch die Dinge weg, die ihn hindern, dass wir Zeugen für dich sind, Herr Jesus, in dieser Welt. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem von uns zu Zeugen machst, Herr Jesus, von dir. Amen.
Amen.
Jesus Christus, ich möchte dir so danken, wenn wir das erleben, dass die Menschen um uns herum bekehren. Und ich bitte dich echt so sehr, dass du das segnest, die Beziehung zu denen. Mhm. Und dass wir da echt aus deiner Kraft heraus leben und dass wir ihnen da Liebe geben können. Und ja, wirklich, dass uns das eine ganz große Last wird, Herr Jesus, dass wir, dass es das echt groß im Herzen ist, dass wir den Menschen da so nachgehen. Und ich bitte dich, Herr, dass das einfach alles in deiner Hand ist und du uns sagst, wie wir damit umgehen sollen und was wir ihnen lernen sollen und alles, Jesus, wirklich echt, dass du das segnest. Amen.